No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist NoGo mit Ausgabe 127, Stefan.
Hallo Markus, du bist zurück aus dem Urlaub und ich dachte, wir können die Aufnahme heute gar nicht starten.
Wegen? Weil ich so viel gelabert habe.
Genau. Du hast das Vorgespräch einfach nicht beenden wollen.
Ja, Entschuldigung.
Ich habe schon dreimal gesagt, das sage ich da dann auf Sendung.
Ja, ich habe dir schon angesehen, dass du leicht genervt warst. oder sagen wir mal ungeduldig.
Ungeduldig, ja.
Gut. Also du willst mir, denke ich mal, so viel um die Ohren hauen. Allein schon, wenn ich den Titel sage, titelreif.
Ja, nein, ich finde das sehr bewundernswert, dass du titelreif, dass du dem zugestimmt hast. Oder dass eigentlich sogar das deine Idee war, die Folge titelreif zu nennen. Weil einerseits von wir schaffen es wahrscheinlich in die Top 6 zu titelreif ist dann doch ein großer Sprung. Und titelreif eine Sendung zu nennen, nach der dritten Runde ist auch mutig, meiner Meinung nach. Aber ja, der Erfolg gibt euch derzeit recht. Und das letzte Mal, als ihr so erfolgreich in die Meisterschaft gestartet seid, seid ihr dann im Endeffekt Meister geworden. 88, glaube ich.
Ja, Ad 1, ich meine, es ist ja erstens, wir müssen auch irgendwo marketingtechnisch gut unterwegs sein und uns gut versuchen zu vermarkten. Auf der anderen Seite hat sich eigentlich an meiner Einstellung, auch wenn ich diesen Titelvorschlag gebracht habe, nichts geändert oder nichts Grundlegendes geändert. Auch ich,
das wundert mich nicht.
Auch ich bin wie so viele, sagen wir jetzt gerade in der Stammtischgruppe, der Meinung, es ist viel zu früh, um jetzt noch was definitiv zu sagen. Aber was ich im Moment fix sagen kann, ist, mir macht Rapid Spaß. Die Spiele, egal ob es jetzt am Fernseher ist oder natürlich vor allem live im Stadion, zu verfolgen. Ich finde den Fußball, der derzeit gespielt hat, attraktiv und er ist auch erfolgreich. Und nachdem er wirklich, ja, du kennst die Scheißgassen ja auch sehr gut, in den letzten Jahren sehr viel Dreck gefressen haben, finde ich, kann, soll, darf und muss man das, wenn es jetzt mal so aktuell gut ist und sich gut anfühlt, auskosten.
Ja, sicher auskosten. Und man darf man dann auch gleich vom Meistertitel sprechen und von anderen Titeln und dann darf man am Ende der Saison auch wieder enttäuscht sein, wenn es nichts wird.
Ja, du, das genauso wie Cup-Titel, ja, dann gehört mir dazu, das ganze Leben und natürlich vor allem das Fußballerleben und vor allem das Fußballerleben in Wien ist von Up and Downs geprägt, zuletzt in den letzten Jahren immer mehr Downs, aber ja, also ich bin positiv, nach wie vor sehr positiv gestimmt, also wenn es derzeit auf grün-weißer Seite nicht ist und ich finde, gerade im Fan-Universum Grün-Weißen darf geträumt werden, aber ich will auch den Blick auf die Realität mit einblenden und nicht verlieren. Und da ist es eben, ja, so wie du im Vorgespräch auch gesagt hast, es gibt erst drei Runden oder jetzt gesagt, es sind erst drei Runden. Man wird mit Sicherheit jetzt auch, wo schon fix ist, ja, Gruppenphase ist gebongt, dass eine dauerhafte Mehrfachbelastung ist. Da ist, dann mit Sicherheit entweder da oder dort federn lassen müssen und es wird nicht ewig so weiterrennen, dass man ungeschlagen ist und bleibt.
Ja, wird wahrscheinlich alles so sein und ich finde es auch schön, dass ihr träumt und ich finde es auch ein bisschen lustig, dass ihr träumt, weil nach drei Runden kann ich natürlich schon sehr viel sagen und da ist dann natürlich schon alles relativ fix, wenn man so die Experten und die grünaffinen Experten liest und hört. Also ja, aber es passt für mich zu Rapid, ein bisschen eine Portion, eine Nuance an Lächerlichkeit ist halt immer da dabei bei dem Verein.
Ich würde nicht sagen Lächerlichkeit, ich würde sagen eine Nuance, Größenwahn ist immer da.
Und Größenwahn natürlich, ja, auch, ja. Größenwahn, aber auch von der violetten Seite her ist es natürlich dann nicht Größenwahn, sondern eher anders ausgedrückt, wie ich vorher gesagt habe.
Ja, du, aber ich meine, auf Expertenseiten, jo, ein Krankel, jo, ein Peier, die mit Sicherheit schon diesen Rapid-Stallgeruch haben. Aber ich denke mal, auch ein Roman Mehlich oder andere Experten waren da jetzt irgendwie schon euphorisch. bezüglich Rapid. Und ja, also ich bin nach wie vor so, sag Kirche im Dorf lassen. Das muss jetzt alles erstmal sich setzen. Ganz am Anfang von einem Mike Büskens waren, glaube ich, auch mit neuem Stadion auch der ein oder andere euphorisiert, wo es dann Trend schien und da alles wie am Schnürchen lief, Ried daheim weggeputzt und dann begann das ganze Gebilde zu bröckeln. Aber ich sehe im Moment schon eine wesentlich größere Stabilität da. Aber die muss man eben, wie schon so oft gesagt, konstant auch auf den Rasen bringen. Und dass es mit der Chancenverwertung immer noch nicht konstant gut ist oder halbwegs gut, hat man auch in den jüngsten Partien gesehen.
Ja, ich meine, das ist eh, und dass gleich Sturm in der ersten Runde geschlagen wurde, das ist natürlich schon ein Statement, das muss ich dann noch zugeben. Aber der souveräne Auftritt in Klagenfurt, wo dann ein tolles 1:1 geholt wurde und gestern habt ihr WSG niedergespielt und 2:0 gewonnen, also das sucht natürlich seinesgleichen. Also da kann ich dann gleich von Meisterschaften sprechen. Und der Tirol-Trainer, der dann irgendwie gesagt hat, dass der Rapid-Fußball grenzt schon fast an Perfektion, also wenn das dann wirklich so ist, dann kann man das Spiel schon einstellen, weil dann hat man das Spiel eigentlich durchgespielt, oder?
Nee, du, ich sag's vor jedem Spiel und egal, ob ich selbst irgendwo auf den Platz gehe oder jetzt die Rapid einläuft, ich sehe so, jedes Spiel muss erstmal gespielt werden und ich fühle mich erst sicher, wenn da mal ein, zwei Tore gefallen sind. Na wirklich, es ist fix so. Ich habe auch wenn ich selbst irgendwo am Dings, am Anfang ist einfach diese Nervosität da, egal ob ich jetzt persönlich am Platz stehe oder auf dem Rang nur mitfiebern und zittern und bangen und schwitzen kann, plus anfeuern natürlich. Also für mich, das ist überhaupt gar nichts. Also du, ich glaube...
Dass du gestern in unserem Telefonat, und das sage ich jetzt, auch wenn das normalerweise unter uns bleibt, so ein persönliches Telefonat, aber dass du mir gestern vor dem Spiel schon gesagt hast, dass du einen Sieg erwartest, das hätte ich nicht gedacht von dir.
Okay.
Dass du dich dann schon so weit aus dem Fenster legst, auch wenn es ein Privatgespräch ist. Aber du gehst ja normalerweise immer auf Nummer sicher.
Nee, also...
Und deswegen...
Nur weil ich in einem Spiel, ein Heimspiel, wo wir jetzt halt wirklich gerade gut drauf sind, auch wenn die Tiroler, muss ich sagen, ordentlichen Ball gespielt haben...
Einen ordentlichen Ball gespielt, sagt man in Österreich, aber jetzt wirklich nicht. Jetzt muss ich da wirklich einmal reingrätschen.
Einen ordentlichen Spielstil an den Tag gelegt, oder wie?
Ein ordentliches Spiel gemacht haben.
Nein, ich fand ja nicht nur ein ordentliches Spiel, ich fand es auch von dem, wie sie eben aufgetreten sind, war das ordentlich und hat man gemerkt, glaube ich, dass die Semlitsch eine gute Handschrift bei denen trägt und glaube ich, die sind ja auch erst am Anfang ihrer Entwicklung und ja, also das... Auch da nach drei Runden kann man noch nicht so viel sagen, aber wenn sie das auch hier so durchziehen können oder weiterentwickeln, glaube ich auch, die spielen um die Top 6 mit.
Genau, und ich möchte jetzt dann noch was festhalten, nachdem ich mit dir im Vorfeld gestern telefoniert habe, die Austria auswärts gespielt hat, ich nicht nach Hartberg gefahren bin, sondern das Spiel im Fernsehen genießen durfte, wobei genießen unter Anführungszeichen zu sehen ist.
Sag doch, wie es ist, du bist extra daheim geblieben, hast wegen dem Podcast auf das Live-Erlebnis genau, im Stadion verzichtet, um dann Social-Media-technisch alles verarbeiten zu können.
Genau, und ich habe natürlich null von Rapid gesehen, weil ich keine Konferenz geschaut habe, sondern nur die Austria geschaut habe. Jetzt bin ich vor der Tastatur gesessen und habe mal gedacht, was kann ich jetzt schreiben? Und das Abendessen ist am Tisch gestanden. Also ich habe Zeitdruck an allen Fronten gehabt. Ja? Was schreibe ich jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe der erwartbare Sieg, weil wenn sogar der Markus sagt erwartbar, ja, ich erwarte einen Sieg, dann darf ich das doch auf Social Media schreiben und schon wieder habe ich einen ins Knack bekommen. Ich verstehe es nicht, ich kann machen, was ich, es war nicht einmal böse gemeint.
Aber wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst, du hast da jemanden, der vor Ort war, sagt, Markus, schieb mir eine kurze Sprachnachricht.
Also wenn die Austria gewinnt und du sagst, Stefan, schick mir eine kurze Sprachnachricht, dann kriegst du von mir eine kurze Sprachnachricht, aber nach 2 Stunden.
Okay, aber ich bin mir ja meiner Verantwortung bewusst im Gegensatz zu dir und denk nicht gleich ans Bürschchen.
So, die kürzeste Folge vom Logo endet hier.
Nein, das nicht, aber es ist genau wie das Vorgespräch, will unser Vorgeplänkel, unser Vorspiel kein Ende finden, Stefan.
Naja, wir sind ja schon mittendrin eigentlich. Also diese Meisterdiskussion, das ist ja schon eine, die ich heute auch aufs Tableau gebracht hätte.
Ja, aber fundiert ist, glaube ich, in das Gehör der Hörer noch nicht gedrungen.
Von mir ist was, Entschuldigung?
Fundiert ist in... das Gehör der Hörer noch nicht gedrungen.
Nein, von dir, das ist noch nicht in das Gehör der Hörer gedrungen, aber dann werden wir das jetzt gleich ausbessern und holen das schnell nach. Markus, kommen wir wieder zu den Fakten. Rapid ist in einer europäischen Gruppenphase, wie du vorher schon gesagt hast, weil Trabzonspor geschlagen wurde, nicht nur auswärts, sondern auch daheim. Und in der Meisterschaft läuft es auch. Klär uns auf, warum.
Trabzonspor konnte in die Schranken gewiesen werden. Nach dem 1:0 in der Türkei hat man zu Hause einen 2:0-Sieg eingefahren. Der war wirklich meiner Meinung nach sehr souverän. Eigentlich hätte man schon ähnlich wie in der Türkei in der ersten Halbzeit vieles klar machen können, schrägstrich müssen. War ein toller Auftritt von Rapid in der ersten Hälfte, aber es ging genau wie beim Hinspiel mit einem 0:0 in Pause, damit eigentlich noch alles offen. Trabzonspor hat ja nur ein Tor gebraucht, um dann wieder auszugleichen, das Hinspielergebnis. Aber Rapid hat dann in der zweiten Hälfte, auch wenn es lange gedauert hat, doch endlich dann mit dem 1:0, glaube ich, so ziemlich dann den Sack zugemacht. Es war Kapitän Seidler nach toller Vorarbeit von Boller zum 1:0 verwandelt hat. Und dann im Schlussgang war es dann eben noch das 2:0, das nachgelegt werden konnte. Zum Glück aus Rapid sich Deckel drauf. Auch wenn ich kurz nach dem 1:0 dann Trabzonspor doch noch zu der einen oder anderen Möglichkeit, oder eigentlich waren es zwei Torschüsse, die wirklich gut oder gefährlich Richtung Hedel gekommen sind. Einmal knapp neben dem Pfosten, einmal hat er super reagiert. Und damit war diese Hürde überwunden. Und das ist, glaube ich, summa summarum sehr souverän. Ad 1, weil, glaube ich, Rapid derzeit, wie wir es schon behandelt haben, in toller Frühform ist. Das wirklich eine Symbiose war, auch wirklich von Mannschaft, Trainerteam und den Fans im Stadion, sodass es hier wirklich ein sehr gelungener Abend war. Auf A2 muss man natürlich auch sagen, dass Trabzonspor diese, glaube ich, individuelle Qualität, die schon mitunter vorhanden ist, nicht geschafft hat, diese auf den Platz zu bringen. Das Team ist nicht als Einheit aufgetreten. Das waren, glaube ich, oftmals irgendwie einfach nur Individualisten. Dann war es wohl auch so, dass, denke ich mal, die taktischen oder Spielsituationen nicht wirklich noch schon so einstudiert sind oder waren. Dann ist große Unruhe, der Trainer ist schon in Diskussion. Und ich glaube, das hat alles eben auch mit zu diesem Ergebnis beigetragen. Eine Mischung aus eben wirklicher starker Rapid und aber eben auch Trabzonspor, einem Gegner, der einiges zu wünschen hat, übrig lassen.
Ja, das erwartet euch ja jetzt dann gegen Prager auch wieder. Die haben ja auch den Trainer erst entlassen. Also
ja, wobei bei den Türken ist es ja noch nicht so weit, sage ich mal. Waren jetzt wir vielleicht der Auslöser und der ein oder andere Trabzonspor-Fan hat sich wohl auch gewünscht, dass jetzt scheitern, um den Trainer dann loszuwerden. Also ich glaube, wer so diese Denkweise an den Tag legt, ist für mich nicht wirklich ergründlich. Aber gut, muss jeder wissen, wie er das selbst dann mit sich ausmacht.
Was meinst du jetzt?
Naja, ich würde mir jetzt nicht wünschen, dass Rapid verliert, nur um dann Trainer XY oder was auch immer loszuwerden.
Ach so, okay.
Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Nein, das wäre krank. Das würde entgegen jedem Wettbewerbs sprechen, oder? Ja. Also das ist ja, das hat ja dann nichts mit Fußball zu tun in Wahrheit.
Ja, eben, da hast du recht. Und für Rapid heißt es also, und in der nächsten, in den Playoffs jetzt dann, ist Prager aus Portugal der Gegner. Auch wieder einer, der vom reinen Marktwert und so weiter, werden wir nachher darauf zu sprechen kommen, deutlich höher einzustufen ist. Aber auch hier wird man nicht chancenlos sein, meiner Meinung nach. Und wieder hat man, sagen wir mal, den Vorteil, dass du zunächst auswärts ran darf. Und wenn man da erneut es schafft, ein gutes Ergebnis mitzubringen oder sogar wie die ersten beiden Gastspiele in Polen und der Türkei zu gewinnen, was ich Stand jetzt trotz allem ein bisschen für vermessen halte, hat man eben noch das Retourspiel zu Hause, wo man dann die Europa League Ligaphase klar machen könnte. Aber wenn das nicht klappen sollte, dann hat man zumindest die Conference Ligaphase sicher. Und deswegen würde ich doch eigentlich sagen, dass der Druck bei Prager liegt, glaube ich. Bei denen wird es mehr erwartet, dass er diese Europa League schaffen, als jetzt bei Rapid. Und ich denke mal, das Minimalziel ist schon erreicht diesbezüglich.
Ja. Rapid hat noch nie ein Spiel in Portugal gewinnen können und auch noch kein Tor in Portugal erzielt, habe ich heute gelesen.
Okay.
ich meine, man kann das natürlich nicht immer vergleichen, weil da waren wahrscheinlich andere Mannschaften vor Ort, aber
definitiv, ja.
Prager war, glaube ich, Vierter in der Liga, also die sind auch nicht so zu unterschätzen. Die portugiesische Liga ist jetzt mit, man kennt Porto, man kennt Benfica, ist jetzt auch nicht so eine schwache Liga,
ja,
meiner Meinung nach. Und noch was, man hat die Gruppenphase fix von der
Conference League. Ligaphase?
Ist es in der Conference League auch eine Ligaphase?
Ja.
Ich glaube, ja?
Ja.
Okay. Weil ich habe gehört, dass man in der Europa League und in der Champions League fix 8 Spiele hat und in der Conference League fix 6 Spiele.
Genau, aber das ist einfach ja, dem Modus okay. geschuldet. Deswegen okay. ist es auch schon fix so, wenn mich jetzt nicht mein Gedächtnis im Stich lässt, dass man in Champions League und Europa League, wie man schon gern sagt, europäisch sogar überwintert, weil so viele Spiele jetzt dann fix sind, dass man die letzten Ligaspiele, also die einfach zum Standard sozusagen zu gehört, ohne dass man schon weiter ist, erst im Februar über die Bühne gehen, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau, man kann nicht mehr switchen, also die Verlierer
genau, der
Europa
auch.
League kommen dann nicht mehr in die Conference League und so weiter und so
genau, fort. Genau, also diese Systeme sind jetzt in der Quali, kann es doch der Fall sein, eben wenn du dann Playoff rausfliegst, dass dann in der niedrigen Liga starten darfst, aber wenn diese Liga schon gestartet ist, jetzt dann, also dann gibt es keinen Abstieg mehr.
To-do für den Stefan, Erläuterungen zur Ligaphase durchlesen. Und okay. eventuell dann auch darüber referieren.
Ja, passt. du hast gesagt, ich soll jetzt Rapid gleich en bloc machen. Das heißt, wir gehen dann gleich noch auf das WSG-Spiel vom Sonntag ein. Da hat Rapid jetzt eben erneut den Vorteil gehabt, zu Hause antreten zu dürfen. Und im Gegensatz zur vergangenen Saison, wo es ja, glaube ich, insgesamt nur 6 Heimspiele gab, konnte man jetzt 6 Heimsiege gab, also wo man wirklich zu Hause.
Na, fantechnisch wahrscheinlich wirst du nicht so Unrecht haben.
Alles andere als reüssiert hat. Ja, ich sag nur höchster Zuschauerschnitt, trotz allem, Stefan. War es dann jetzt so, dass jetzt in dieser Saison schon der 4. Heimerfolg eingefahren werden konnte. Es gab dann 2-0 gegen die Tiroler, wobei man im Vergleich zum Trabzonspiel mit Sicherheit sagen muss oder anmerken darf, denke ich mal, dass von der Intensität und ich glaube auch ein bisschen Kraft war es nicht so, die Leistung so toll wie gegen Trabzonspor. Aber es war, finde ich, erneut eine gute Performance, die abgeliefert wurde. Es war am Ende wie gegen Trabzonspor ein 2-0 Erfolg. Und man hat sich mit dem, jetzt nach 3 Spieltagen, erstmal oben festgesetzt. Es sieht soweit gut aus von, finde ich, den Spielen. Es sieht soweit gut aus von der Tabelle. Auch wenn die jetzt Stand jetzt noch nicht so viel sagt. Aber auch hier war es, denke ich mal, gerade so zu Beginn große oder relativ zu Beginn war es in der Startphase noch große Chance, Burgstaller frei durch, zusammen mit Bellio, legt nicht drüber, scheitert dann doppelt. Da war es noch ein Ball von Jansson, der sehr agil, sehr auffällig war, der vom Torhüter gut pariert wurde, der Tiroler. Und auch wenn jetzt, sagen wir, meiner Meinung nach aufs Tor von Hedl nicht so viel gerade in der ersten Hälfte gekommen ist, was wirklich brandgefährlich war, finde ich, sie spielen eigentlich einen lässigen Fußball, der von daher war das ein Spiel, das sich so, glaube ich, für den neutralen Zuschauer ganz gut entwickelt hat, mit ansehnlichem Fußball auf beiden Seiten. Rapid, glaube ich, hat mir Böckle im Vergleich zu dem Cup-Match, das jetzt schon von Beginn an gemacht hat, nur semi-gut gefallen. Also da ist, aber auch wie ich schon vor einigen Sendungen gesagt habe, glaube ich, bei ihm noch Geduld gefragt, um sich an gewisse weitere Abläufe, an gewisses Niveau mehr ranzuarbeiten. Da ist aber für mich jetzt derzeit noch klar die Nummer 1. Aber muss dann auf der anderen Seite sagen, nach schöner Vorarbeit von Jansson mit dem Pass in die Gasse war er erst, der es 1-0 durch Bello eben vorbereitet hat. Also von daher ist ja das auch alles andere als schlecht. Und damit die Pausenführung und sozusagen, glaube ich, der Dosenöffner eben mit bereitgestellt hat. Und in der zweiten Hälfte war es dann eben so, dass man das einigermaßen früh geschafft hat, das 2-0 zu erzielen und somit danach ein bisschen weiter eben gerechtfertigt war, dass eben halt nicht mehr diese Intensität an den Tag gelegt wurde oder gelegt werden konnte und man das Ganze gut über die Bühne gebracht hat und wenigstens hier und da mit Wechseln Gerade zum Beispiel zur Halbzeit wurde auch schon Oswald gebracht für Krigic. Etwas auf der einen oder anderen Position Kräfte hat schonen können. Aber wenn man es zur Startelf zum Trabzonspor-Match in Relation sieht, war es dann eben schon so, dass wenn man das letzte Match in Klagenfurt berücksichtigt, nicht so, will ich sagen, wild rotiert wurde, sondern mehr gesagt hat, okay, wir probieren es. Glaube ich, erstmal hier war der Ansatz, mit der A-Garnitur schon so fix zu machen und dann die vielleicht früh rausnehmen zu können, als sagen wir, okay, wir lassen die B-Garnitur starten und wenn es dann nicht passt, muss die A noch ran. Ich glaube, so war hier mehr der Zugang, hatte ich jetzt das Gefühl.
Ja, die A-Garnitur, also die B-Garnitur hat ja in Klagenfurt jetzt auch nicht so gut funktioniert wie die A-Garnitur europäisch. Also deswegen verstehe ich das schon auch. Außerdem glaube ich, international, wenn du dir die europäischen Spitzenmannschaften anschaust, man weiß, die haben ja alle noch einen größeren Kader und noch mehr Spiele, aber trotzdem, Fakt ist, dass die Stammelf eigentlich sehr lange immer zusammengehalten wird und dann in bestimmten Ligaphasen ein bisschen wegrotiert wird, aber im Grunde genommen spielen die schon 85-90% aller Spiele, sage ich jetzt einmal so, ohne das recherchiert zu haben.
Ja, wenn man jetzt nicht als krasses, glaube ich, Gegenbeispiel Leverkusen hernimmt von der Vorsaison, die es ja fast immer so gemacht haben, Europa League mit der ganz, aber mit doch einer sehr stark veränderten Mannschaft, wie in der Bundesliga angetreten sind und damit sehr erfolgreich waren, dann stimmt es schon. Aber es stimmt natürlich auch, wie du gesagt hast, dass natürlich diese Mannschaften oftmals einen wesentlich größeren und auch wahrscheinlich qualitativ hochwertigeren Kader zur Verfügung haben.
Naja, aber wenn Rapid nahe der Perfektion ist, dann gibt es keine hochwertigeren Kader mehr als den von Rapid.
Ja, und auf Man City kommen wir dann nachher noch zu sprechen, oder?
Du, die fürchten sich.
Ja.
Die Hartberger sind wie Man City,
gegen die er mitspielt. Also, ja, du, ich meine, das war jetzt eine Aussage, die nicht aus dem Rapid-Lager gekommen ist. Ich denke mal, eine sehr wohlwollende natürlich Aussage. Aber ja, gut. Mit Sicherheit, glaube ich, ähnlich schlechter Vergleich wie von Herrn Dragovic.
Ja.
Aber gut. Ich will unterstreichen und sagen, im Moment bin ich sehr zufrieden. Im Moment bin ich sehr froh und glücklich. Das sportlicher Natur will ich nicht verhehlen. Ich sehe die Stand jetzt die Saison sehr positiv für mich, für uns, für Rapid verlaufen. Aber es wird natürlich auch interessant, weil es wird Rückschläge geben. Wie geht man dann mit diesen Rückschlägen um? Es ist dann etwas, was irgendwie der Groß aus der Bahn wirft, wie wir es ja zum Beispiel bei der Austria auch großteils thematisiert haben, wenn halt gewisse Misserfolge eintreten. Wie sehr hat man dran zu knabbern? Wie schnell werden die weggesteckt? Wie schnell schafft man es dann auch wieder, den Schalter umzulegen, um wieder auf gute Performance zu kommen? Aber ja, ich glaube, so 2-3 Positionen, ich sag mal, ein Drittel des Kaders kann man halbwegs gut kompensieren, wenn da auch der Ersatzmann spielt. Glaube ich, ab so 5-6 Wechseln wird es dann schon der Qualitätsunterschied sehr groß.
Ja, dazu kenne ich den Kader zu wenig und dazu weiß ich jetzt, habe ich auch zu wenig gesehen, auch diese Saison von Rapid. Aber es freut mich natürlich, dass du zufrieden bist sportlich und ich finde ja auch, dass alles andere wäre ja wahnsinnig. Also derzeit, wer ein Rapid-Fan, der derzeit nicht zufrieden ist und jammert, dem ist ja wie nicht mehr zu helfen. Also genießt es, solange es geht natürlich, oder? Ich meine, das liegt in der Natur der Sache.
Ja, nur fix. Also bin ich auch der Meinung, weil es werden wieder andere Tage kommen. Das ist fix. Und nachdem er jetzt eben so lange Leidenszeit hat, finde ich schön, das genießen zu können. Aber ich will definitiv nicht den Tag vor dem Abend lohnen. Und ich möchte jetzt dann aber auch den Ball zu dir rüberspielen, damit du etwas über die Austria sagen kannst.
Ja, du, aber muss ich nicht unbedingt, oder?
Na, du hast ja gesagt, du hast es vom Fernseher detailliert verfolgt und ganz aufmerksam analysiert, die ganze Geschichte. Also was sagst du zum Auftritt der Austria in Hartberg, wo es zu einem 1:1 gekommen ist?
Also zuallererst möchte ich mal sagen, am Donnerstag, wo Rapid international gespielt hat, hat die Austria sicher auch irgendwie gespielt, ein Trainingsmatch oder so. Und okay. Da hat sicher auch eine Austria-Mannschaft gewonnen im Trainingsmatch. Und dann kam Hartberg am Samstag, die Austria-Mannschaft ist am Sonntag, kam Hartberg, am Samstag war ja das Spiel der Young Violets, wo die ganze Austria-Mannschaft noch zu Gast war und das Comeback des Jahres von Marco Raguz begutachtet haben und ihm unterstützt haben von der Tribüne aus und applaudiert haben, der nach fast 900 Tagen sein Comeback für die letzten 10 Minuten bei den Young Violets gefeiert hat.
Und da gibt es auch Applaus von meiner Seite. Auch ich bin froh, dass diese Leidenszeit erstmal wieder vorbei ist für ihn und hoffe, dass er fit bleibt.
Genau, das hoffen wir alle. Und danach ist es nach Hartberg gegangen, wo man sich dann doch nach dem letzten Auftritt gegen den WRC einiges ausgerechnet hat und gehofft hat. Im Endeffekt ist es dann ein Punkt geworden für die Austria. Gestern kurz nach dem Spiel habe ich gesagt, ein sehr, sehr schmeichelhafter Punkt für die Austria. Man hat Glück gehabt, dass man da nicht als Verlierer vom Platz gegangen ist. Jetzt mit einer Nacht drüber schlafen, finde ich ihn noch immer ein bisschen schmeichelhaft, aber schon ein bisschen mehr verdienter. Also, ja. Es ist kompliziert mit der Austria derzeit und es ist eine komplizierte Beziehung zwischen Fans, vor allem zwischen Internetforen und Mannschaft und Trainer. Und ich kann das schon, diese ganze Jammerei kann ich schon langsam nicht mehr lesen. Deswegen lese ich auch sehr wenig Foren in letzter Zeit, weil ich mir denke, kommen wir mal zum Spiel, bevor ich das sage. Das Spiel selbst war jetzt eines, was anders ausgehen hätte können. Einerseits, weil die Austria nach ein paar Minuten durch Malone in Führung gegangen ist. Wir haben ein Tor aus einem Corner geschossen, das ist in der ganzen letzten Saison nicht passiert und jetzt funktioniert es. Wir sind wieder gefährlich, wenn wir Standards schießen und das hat man da auch schon gesehen. Es war ein wuchtiger Kopfball. Und mehr oder weniger unhaltbar ob der Wucht, meiner Meinung nach. Und ein guter Start ins Spiel, den man sich wünscht, nach 4 Minuten in Führung zu sein. Und dann sollte man aber das Spiel meiner Meinung nach anders anlegen, weil Ergebnis verwalten ab der 4. Minute bis zur 90. Minute, das funktioniert eher schlecht. Und das hat man dann aber versucht. Man hat keinen Zugriff mehr aufs Spiel bekommen, obwohl man die spielerische Komponente stärken will, indem man seit Ewigkeiten mit einer Viererkette gestartet hat. Plavutic hat die Startelf verlassen müssen. Fitz ist reingekommen, hat vorne hinter den Stürmern Platz genommen, beziehungsweise war auch manchmal ganz vorne zu finden. Der ist ein bisschen ein Freigeist, zu Recht ein Freigeist in der Mannschaft und ist von der Position her variabel besetzt. Aber man hat sich dann nach dem Führungstreffer zurückgezogen, hat Hartberg die Spielanteile überlassen und das ist natürlich dann gefährlich, wenn du als Auswärtsteam, was jetzt eh nicht so sattelfest ist, wegen der Verunsicherung in den letzten Wochen, dann plötzlich da die Bühne bietest und gerade die Mannschaft von Hartberg, die Mannschaft von Markus Schopp ist ja auch bekannt dafür, eine sehr gute spielerische Komponente zu haben und auch sich schön vorkombinieren zu können. Die haben das dann natürlich ausgenutzt und dann auch durch einen schönen Angriff, schöne Passkombination, schöne Passstaffette den Ausgleich geschossen, wobei ich sagen muss, Mandy Fischer viel zu passiv angegangen, Dragovic schlecht gestanden und Radlinger ist dann auch rausgelaufen, hat meiner Meinung nach keine Chance mehr gehabt, diesen Ball zu halten. Also das waren fatale Abwehrfehler, die da passiert worden ist. Hat schon ganz vorne begonnen und das ist auch das, wozu ich dann noch kommen will, nachdem ich mit dem Match fertig bin, weil sonst da bringe ich alles durcheinander. In der zweiten Halbzeit ist es dann ähnlich weitergegangen. Man hat versucht, die Spieler auf den Positionen zu verändern, laut Stefan Helm im Interview. Ich hätte mir das Spiel dann nochmal anschauen müssen, um da zu beobachten, wer wo dann anders gespielt hat, weil das ist mir so nicht aufgefallen. Aber man hat dann im Laufe der zweiten Halbzeit wieder auf die Dreierkette umgesetzt. Das heißt, man hat einen Stellungswechsel, einen Formationswechsel vorgenommen und hatte dann wieder ein bisschen mehr Zugriffs aufs Spiel, hat dann zum Schluss auch noch Chancen gehabt, das Siegestor zu treffen. Aber wenn man die zweite Halbzeit in Summe sieht, hatte Hartberg schon noch mehr Spielanteile und vor allem mehr hundertprozentige Chancen, sogenannte hundertprozentige Chancen, die man eigentlich machen muss. Also insofern, ja, gestern nach dem Spiel schmeichelhaft, aber dann aufgrund auch der Chancen zum Schluss und dann ab der 60. Minute, wo man nicht mehr so hilflos gewirkt hat, wäre natürlich ein Lucky Punch auch für die Austria möglich gewesen, wobei natürlich unverdient. Was ist mir jetzt da so abseits des Spielfelds aufgefallen aus der Zuschauersicht? Mir ist aufgefallen, dass die Austria-Spieler nicht mehr pressen können. Das haben sie verlernt. Ich weiß nicht warum, aber das hat letzte Saison schon sehr gut unter Michael Wimmer funktioniert. Man macht die einfachsten Stellungsfehler beim Anlaufen. Man lässt dem gegnerischen Team immer eine Lücke und immer eine Möglichkeit, den Ball zu spielen. Man will die Spieler unter Druck bringen, aber man folgt so blind dem Ball, dass man den Raum um sich nicht mehr im Blick hat und dass sich da die Spieler der gegnerischen Mannschaft sehr schön freilaufen können. Also das funktioniert nicht mehr. Das dürfte mit dem neuen Sturm, also mit Prelez, Malone, noch nicht so geübt worden sein. Das verstehe ich nicht, weil ja eigentlich auch dieser aktive Spielstil, den die Austria da spielen will und auch zeigen will und das ist ja auch eine Forderung, um da wieder den Wiedererkennungswert hochzuhalten, dass man diese Basics jetzt auf einmal nicht mehr kann, das verstehe ich nicht. Das zweite ist, mir fehlt der Spielaufbau. Ich erkenne bei den Spielen nicht mehr, wann jetzt da eine neue Aktion gestartet wird und ich erkenne auch nicht mehr eine Idee dahinter, wie der Ball nach vorne kommen soll. Der Spielaufbau und das Konzept, wie man Tore schießen will, das verstehe ich nicht. Ich sehe es nicht. Es ist so, dass der Ball manchmal über die Mittellinie kommt in den gegnerischen Strafraum und dass ab dann schön kombiniert wird und auch schön vorgespielt wird, auch mit One-Touch-Football und so weiter. Also das funktioniert dann auch phasenweise und ist auch wirklich schön anzuschauen. Aber das begrenzt sich immer auf einzelne Aktionen und dann ist wieder das Wirrwarr perfekt sozusagen. Das dritte, was mir auffällt, ist, das hat auch ein bisschen mit dem Spielaufbau zu tun, man spielt auch nicht mehr raus. Also früher hat man rausgespielt, hat man versucht, von hinten das Spiel zu gestalten und von hinten die Angriffe einzuleiten. Wenn das nicht geklappt hat, hat man wieder zurückgepasst und hat man den Spielaufbau von neuem gestartet. Ich meine, da haben auch die Fans gejammert, aber auch das sehe ich nicht mehr. Der Ball wird nach vorgeköpfelt, nach vorne ausgeputzt oft. Also so oft, wie das jetzt in den letzten beiden oder in den letzten dreien Spielen waren, habe ich das schon lange nicht mehr gesehen von einer Austria. Und da muss man, wie der Stefan Helm so schön sagt in seinen Interviews, daran muss man arbeiten, da muss man sich weiter verbessern. Aber
darf ich an der Stelle ganz kurz einhaken?
Ja.
Nachdem es ja insgesamt schon, zumindest jetzt auch in der Stammtischgruppe, relativ große Kritik an Shahin Radliger gibt. Siehst du da auch einen Punkt drin, dass nicht mehr so viel hintenrum kombiniert wird, weil er spielerisch jetzt nicht gerade der Allerbeste ist?
Also ich kann dieses ganze Shahin-Radlinger-Bashing überhaupt nicht verstehen. Der hat uns gestern am Leben gehalten, der spielt meiner Meinung nach jede Partie immer besser. Das ist einer, der laut die Hinterleute antreibt, das war der Früchtl halt gar nicht, das ist er schon. Und ich finde, man kann immer als Fan sagen, der Tormann soll raus, der Fischer soll nicht mehr spielen, der Trainer soll raus, der Sportvorstand soll raus, sollen alle raus. Natürlich sollen alle raus. Und was dann? Man wünscht sich als Fan Kontinuität, man wünscht sich Entwicklung. Jetzt haben wir als Sportvorstand den Jürgen Werner, der schon viel Geld in die Austria rein investiert hat, und dass wir noch in der Bundesliga sind, ist unter anderem auch ihm zu verdanken. Das heißt nicht, dass er Narrenfreiheit hat, aber das muss man auch mal bedenken. Der Manuel Ortlechner, der macht wahrscheinlich nicht immer die beste Figur, aber ich glaube schon, dass der auch viel für den, dass das ein Veilchen durch und durch ist und dass der jetzt nicht vorsätzlich schlecht handelt und sich auch bemüht und wahrscheinlich seinen Fokus eher auf der Nachwuchsarbeit hat und der Jürgen Werner sich mehr um die Profis kümmert, wenn man auch jetzt da so die Postings auf den Social Media Kanälen vom Orti begutachtet. Ja, ich bin auch nicht der größte Fan vom Stefan Helm, aber mit dem müssen wir jetzt leben. der wurde zum Trainer, das war die billigste Lösung. Die Austria ist jetzt nicht so gut finanziell aufgestellt wie zum Beispiel Rapid, die halt auch ablösefreie Spieler bekommen, aber dann denen wahrscheinlich mehr Gehalt zahlen können und deswegen entscheiden sie sich für die Mannschaft, also für den Club. Das können wir nicht. Wir haben jetzt am Trainer gespart. Wahrscheinlich haben wir deswegen ein bisschen mehr in den Kader investieren können. Wir haben meiner Meinung nach gute Verstärkungen mit Malone, Preletz, Barry und so weiter und so fort, Winlöf. Also wir haben keine schlechte Mannschaft am Start. Ich finde, das Potenzial wird aus dieser Mannschaft nicht rausgeholt, aber man muss jetzt einfach da weiterarbeiten lassen. Und viele haben gefordert, dass der Wegleitner Trainer werden soll, der einen Punkteschnitt als Austria-Trainer von 3,0 hat. Ja. Jetzt ist er im Trainerstab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nichts mehr zu melden hat, sondern dass die werden sich die Agenten schon gut aufgeteilt haben. Jetzt gebt denen bitte Zeit. Und wenn das jetzt nicht so, ich meine, wir haben 4 Punkte aus den ersten 3 Spielen, so viel wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, 16, 17 sind wir das letzte Mal so gut gestartet in die Saison. Also bitte lasst die Kirche jetzt ein bisschen im Dorf und lasst die Austria arbeiten. Und ich weiß, wir sind Wiener, wir raunzen gern, wir jammern gern, aber das hilft niemandem und mich macht das noch grantiger. Und deswegen, wie gesagt, meine Eingangsworte, ich kann mich nur wiederholen, ich lese derzeit keine Fußballgruppen und keine Fußballforen, weil mir das nur noch mehr fuchsiger macht. Und es bringt einfach nichts, immer auf alle hinzuhauen und immer sagen, der soll raus und der soll raus, weil so entsteht keine Kontinuität. Kontinuität entsteht, wenn man die Leute arbeiten lässt und wenn man dadurch die Plattform schafft, sich weiterentwickeln zu können und dadurch auch besser zu werden. Und ja, den Fehler hat man beim Mandy Schmidt gemacht, den hat man viel zu früh gehen lassen, meiner Meinung nach. Den Fehler hat man meiner Meinung nach auch beim Michi Wimmer gemacht. Der hätte wahrscheinlich mit einer anderen Mannschaft, mit einem anderen Kader, mit den jetzigen Verpflichtungen, hätte er wahrscheinlich auch wieder einen besseren Fußball spielen hat können. Jetzt haben wir halt den Stefan Helm, aber wir haben den Stefan Helm mit dem Wegleitner als Co-Trainer, mit dem Glatzer als Co-Trainer. Der Tormann-Trainer ist derselbe geblieben. Der Tormann-Trainer übrigens der auch einen Patrick Penz trainiert hat und der auch einen Chris Früchtl trainiert hat. Warum soll der jetzt da auf einmal beim Shahin Radlinger versagen? Also ich weiß nicht, was die Fans da oft wollen. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Und wer mir jetzt zugehört hat die letzten 10 Minuten, der weiß auch, dass ich nicht einmal ansatzweise alles rosig sehe, aber ich appelliere doch an die Austria-Gemeinde und an die Austria-Familie, dass man da jetzt schon ein bisschen die Kirche im Dorf lässt und dass jetzt da auch ein bisschen die Leute arbeiten lässt. Und wenn man jetzt am nächste Woche gegen den LASK verlieren sollte, aber eine beherzte Leistung sieht, naja, gegen den LASK darf man schon nochmal verlieren und wenn man gegen den LASK gewinnt, wäre man auch nicht Meister, wahrscheinlich. Okay. Ja, also das ist das, was mir derzeit so am Nerv geht. Mir geht die Austria nicht am Nerv. Ich finde, wir haben gerade eine coole Stimmung im Stadion, coole Dressen, cooles Rundherum. Die Mannschaft performt halt nicht so, wie sie soll oder wie man sich erwartet oder wie man sich's wünscht. Ja, aber das wird auch wieder kommen, wenn man Ruhe in den Verein bringt.
Aber eins ist doch aber schon so, Wegleitner war ja auch schon unter Wimmers in seinen letzten Monaten Co-Trainer mit dabei, war dann kurzzeitig Interim, ja, 3-Punkte-Schnitt, dann alles gewonnen und die Austria reingebracht und jetzt ist er halt weiter Co-Trainer, weil er noch nicht die Pro-Lizenz hat, sonst wäre er wahrscheinlich eher der Chef geworden oder geblieben.
Genau, aber ob er das dann auch backt, ich meine, das ist jetzt, ich
weiß er, ja auch, er wird nicht bei einem 3-Punkte-Schnitt bleiben, das ist, denke ich mal, jedem klar irgendwie, ja.
Ja, natürlich, aber es ist ja schon, ob du jetzt eine Einsermannschaft für 4 Spiele übernimmst und wenn du 4 Spiele hast, da kannst du kein Spielsystem etablieren, da kannst du nur mit Motivation arbeiten und so weiter. Aber in einer Meisterschaft kommst du da halt nicht weit mit guten Ansprachen und so weiter, da muss ja auch die Basis stimmen. Und jetzt nichts gegen den Christian Wegleitner und gut, wie er das gemacht hat. Also wirklich super. Also man ist ja besser nicht gegangen, international qualifiziert und alles erfüllt, was zu erfüllen gibt. Auch wieder die Stimmung im Verein wieder verbessert. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man da gleich so einen Club wie die Austria übernehmen darf. Und wir wollen jetzt der Rapid und die Austria nicht vergleichen, weil wir Rivalen sind, aber es ist trotzdem so, dass wenn du bei der Austria Trainer bist oder bei Rapid Trainer bist, du vom Tag 1 an einen immensen Druck hast. Und ich weiß nicht, ob so ein Trainer, natürlich kann man immer wieder Glück haben und einen Goldgriff machen beim Trainer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trainer dem gewachsen ist, der noch keine Erfahrung hat als Einser-Trainer im Profigeschäft, das mag ich zu bezweifeln.
Ja, also deswegen, weiß nicht, wie es dir geht oder euch da draußen. Also mir ist halt schon ein bisschen dann auch der Vergleich zu einem Goran Duricin gekommen, der, glaube ich, damals halt eben auch als, ohne jetzt, dass ich es für ihn bös meine oder allgemein bös meine, glaube ich, als Notlösung halt erstmal herangenommen wurde. Und dann hat man halt eben ein Freddy Bickel auf ihn vertraut, was er dann auch aus Vereinssicht dann irgendwo, ja, legitim ist. Aber ob halt dann diese Trainer mit halt noch relativ wenig Erfahrung dem gleich gewachsen sind, ist halt immer ein großes Fragezeichen. Und dann denke ich mal, so wie es beim Spieler ist, kann halt auch ein Trainer sein, alles nur Menschen daran zerbrechen, in Anführungszeichen, oder ordentlichen Knacks geben.
Ja, der Unterschied ist halt zum Goran Duricin, dass der ja auch einen erfolgreichen Fußball bei Rapid gespielt hat, zumindest in seiner Anfangsphase. Ja, er war zwar immer umstritten, weil er, wie er auch bei uns im Special, könnt ihr alles nachholen, einfach ein bisschen runterscrollen und dann kommt dann irgendwann ein Special mit dem Goran Duricin, hat er auch von uns gesagt, dass er ja jetzt einen Mediencoach und so weiter hat, weil er hat halt unglückliche Pressekonferenzen gegeben und ist dadurch relativ schnell zum Gespött der Fans und vor allem der gegnerischen Fans geworden. Das ist natürlich nicht das, was man sich wünscht als Trainer, aber das ist natürlich auch einer Unerfahrenheit geschuldet. Das würde Ihnen heute nicht mehr passieren.
Ja, fix. Aber gerade also bezüglich der Aussagen, die ich jetzt nicht alle immer gehört habe, aber sind ja von Austria-Seite auch schon mitunter vom Helm kritisiert worden. Jetzt das Spielerische mal komplett weggelassen. Ne? Von daher habe ich da schon irgendwo Parallelen gesehen oder für mich entdeckt.
Ja, also das, was wir vor zwei Sendungen besprochen haben mit der Doppelbelastung, das war natürlich eine irrsinnig unglückliche Aussage. Mhm. Die einem Cheftrainer nicht passieren darf. Aber das zeigt mir halt auch, dass der Stefan Helm war St. Pölten-Trainer. Ja? Nichts gegen St. Pölten. Und ich möchte auch seine Arbeit dort jetzt nicht schmälern. Und er war ja teilweise auch im ersten Jahr so ein bisschen erfolgreich. Aber es ist halt so, dass der sich natürlich jetzt auch beweisen muss und dass der natürlich dreimal so viel Druck hat wie ein anderer Trainer, der wie wenn ein Markus Schopp bei der Austria Trainer ist, weil von dem halten viele nicht viel und der will sich selbst beweisen, der will es dem Verein beweisen und das, wenn man dann so übermotiviert ist, dann steht man sich natürlich auch selbst im Weg und wenn man die Erfahrung nicht hat, wie man mit so einer Mannschaft voller gestandener Profis umgeht, dann ist das natürlich auch schwierig. Ja? Und wenn man jetzt hergeht und den Konstantin Alexa im letzten Spiel einsetzt, gegen Hartberg den Maybach einsetzt, dann kommt mir das auch manchmal so vor, jetzt setze ich ein paar junge Spieler ein und hau die halt ins kalte Wasser. Die haben es alle beide sehr gut gemacht, also da gibt es überhaupt nichts. Ja? Aber dass ich sagen kann, ich setze auch auf die jungen Spieler, weil das war ja auch eine Kritik von vor drei Wochen. Mhm. Es ist alles so mit einem bisschen einem Beigeschmack derzeit, aber trotzdem, der Alexa hat einen Assist gegeben, der Maybach hat super Passes gespielt, hat super den Ball gehabt. Ich glaube, weiß nicht einmal, ob er überhaupt in seiner Einsatzzeit einen Orgenfehlpass oder Fehler gemacht hat. Mir ist jetzt keiner erinnerlich. Also ja, es ist halt gerade eine schwierige Situation, aber meiner Meinung nach muss man vor allem bis zum Derby in vier Runden muss man da jetzt einmal Ruhe bewahren. Und nach dem Derby, wenn man bis dahin dann nichts gewonnen hat, das Derby dann auch vielleicht noch krachend verliert, ja, dann muss man schon handeln, noch als Verein handeln, weil wie lange soll man sich das schon anschauen? Aber bis dahin fließt noch viel Wasser die Donau runter. Wir haben jetzt in der nächsten Runde den LASK, dann haben wir Öd im Cup. Da kann man wieder gewinnen, jetzt von der Papierform her. Ja. Ich meine, dass das alles keine gemahlene Wiesn ist, das wissen wir eh. Dann müssen wir auswärts nach Altach. In Vorarlberg ist immer schwierig zu spielen, das wissen wir auch, aber Altach muss ein schlagbarer Gegner sein in dieser Saison für die Austria und dann kommt Sturm und Rapid. In der jetzigen Form von Rapid will niemand gegen Rapid spielen, auch nicht die Austria, auch wenn dabei immer die schönsten Spieler im Jahr sind. Und Sturm ist so eine Wundertüte in diesem Jahr, also auch da kann man sich noch Motivation holen und gewinnen, wenn die nicht bald wirklich in die Spur finden, weil so überzeugend waren die in dieser Saison noch nicht. Also da muss man schon auch ein bisschen alles so relativ sehen und darf nicht immer alles verteufeln und schwarz sehen, weil das gegen das bin ich allergisch. Das weiß man, dass ich relativ schnell alles positiv sehe und dass ich versuche immer das Positive rauszustreichen, aber bitte gebt den Veilchen Zeit, dass sie blühen und dass sie gedeihen können.
Gut, jetzt warst du ohne dass ich es böse meine, ein bisschen in Rage und ja. hast von daher nicht wirklich meine Frage beantwortet. Also ich will nicht sagen, Schein Radlinger ist an einem schuld oder irgend sowas, aber siehst du ihn als Teil dieser jüngsten Entwicklung, dass nicht so großspielerisch hinten rausgepasst wird, ohne zu sagen, er ist generell schlecht, aber ist er mit einem Baustein, warum du meinst, dass es im Moment mit dem Rausspielen von hinten raus ein bisschen hapert oder stark hapert, je nachdem?
Nein.
Okay.
Nein, weil auch der Früchtl zum Beispiel hatte die, also fangen wir mal von noch weiter vorne an, dass er kein Penz ist am Fuß, also wenn er den Ball am Fuß hat, ist klar. Ja. Ist nicht klar, aber ist so. Penz ist halt zwei Klassen stärker. Der Früchtl, wenn man sich an die Pässe vom Früchtl erinnert, der ja dann auch akzeptiert wurde als Nummer 1 von den Fans, Dankeschön, ich verbeuge mich, zum Schluss, hat auch die Innenverteidiger Galvao oder Martins angespielt oder den Ranftl außen oder links den Genusch oder wer auch immer da oder den Polster, wer dort damals auch immer noch gespielt hat. Ja? So, was macht der Schein Radlinger jetzt? Der spielt den Dragovic an, der spielt den Winlöw an, der macht jetzt auch keine Risikopässe nach vor. Der Schein Radlinger hat noch kein Tor bekommen, weil er einen Rückpass schlampig angenommen hat. Vielleicht war da die ein oder andere Unsicherheit dabei, aber es ist noch nichts passiert. Bitte denkt dran, der hat ein Jahr lang fast kein Pflichtspiel gehabt, kommt jetzt zu einer komplett neuen Mannschaft. Natürlich muss sich der auch dran gewöhnen. Aber ich glaube trotzdem, dass vor allem der Udo Siebenhandel als Tormann-Trainer jetzt schon so viel Erfahrung hat, dass er das einschätzen kann, ob der Schein Radlinger jetzt ins Tor geht oder der Mirko Kos. Und der Schein Radlinger, ich möchte jetzt nichts über den Mirko Kos kommen lassen, weil der ist eine Legende jetzt schon und ein sehr, sehr wichtiger Part in der Mannschaft und ich habe ihn wirklich sehr, sehr gern. Aber der war nicht im Tor. Der Schein Radlinger war nicht im Tor, wie wir diese herbe Pleite, diese 7 Tore im Testspiel bekommen haben. Meinst also ich glaube nicht, dass es am Tormann liegt und ich würde da jetzt auch keine Änderung vornehmen.
Nee, okay, passt, gut. Und es war ja auch so, dass auch das ist in der Stammtischgruppe angesprochen worden, dass der Früchtle auch am Anfang, als er zur Austria gekommen ist, vorher nicht Stammgoalie war, auch halt gewissen Rhythmus hat finden müssen und am Anfang jetzt auch nicht die super sichere Bank war, sondern halt ein paar Partien gebraucht hat. Dem sollte man Schein Radlinger genauso zugestehen. Und aber trotzdem, nur dein Gefühl oder wie siehst du es dann auf mittelfristige Sicht? Ist da für dich irgendwie ein riesiger Qualitätsunterschied zu erwarten im Tor zwischen Schein Radlinger und Früchtl?
Naja, der Früchtl ist ein viel jüngerer Tormann, der kann sich noch entwickeln. Also wenn man vielleicht, wenn der Früchtl jetzt in Italien Karriere macht, dann kann man sagen, das war ein Tormann, der hat bei der Austria gespielt. Der Schein Radlinger ist halt hat jetzt doch schon ein Fußballalter erreicht, wo er sich wahrscheinlich nicht mehr so viel weiterentwickelt, aber ich glaube trotzdem, dass wir kein Tormann-Problem haben. Mhm. Also wir werden in ein paar Runden mit ihm im Tor leben und mit ihm auch glücklich sein, weil er auch gestern hat ein paar super Bälle gehalten, gegen den WRC hat er Bälle, da hätte es dann schon 1-1, weiß jetzt nicht, aber die hätten ausgleichen können, glaube ich, zum 2-2 oder was das 2-0, was schießen hätten können, da hat er uns im Spiel lassen, also kalten. Also ich verstehe es nicht, braucht man einen Sündenbock, braucht man wirklich einen Sündenbock, um da irgendwie sich abzureagieren und ist es jetzt der Helm und der Radlinger? Ich finde, der Radlinger hat gestern einen super Job gemacht. Ich finde auch, der Fisch hat gestern nicht so gut gespielt. Der war halt komisch eingesetzt, dass der da halt so ein bisschen eine Holzhauser-Position da, wie die Viererkette war, gespielt hat und immer sich den Ball von hinten holen hat müssen. Hat jetzt vielleicht nicht so geklappt, aber ich glaube, das lag an der gesamten Formation, jetzt nicht an einzelnen Personen.
Okay.
Aber ja, komm mal, ich wiederhole mich schon wieder 100 Mal. Ich glaube, wir lassen das Thema und schauen, wie sich die Austria gegen einen LASK tut und dann kann man sich wieder aufregen, vielleicht. Oder auch oder vielleicht machen wir euch den Meistertitel streitig dann.
Ja, wir werden sehen und wir sind schon ganz gespannt, was da alles auf uns zukommt. Aus Rapid-Sicht sei noch ganz kurz gesagt, Startaufstellung gegen Trabzonspor war schon eine ziemlich erfahrene. 26,2 Jahre jüngster Spieler war Jansson mit 22 und der älteste Burgstaller mit 35. Und relativ ähnlich war es dann eigentlich jetzt zuletzt gegen die WSG. Da war das Startelfalter 25,6 Jahre und eigentlich die beiden jüngsten, oder drei waren es insgesamt, ja, die vier, Entschuldigung, Böckle 22, Sangarese auch erst 22, Jansson 22 und dann Bello 22, also waren die vier jüngsten und der älteste, ja, Nonane, Burgstaller 35. Jo, und das eben vom WSG-Match oder nach diesem Spieltag jetzt diesmal zwei Rapidler und ein Austrianer in die Elf des Tages geschafft haben. Auf Rapid-Seite Jansson, wirklich auch, wie schon von mir erwähnt, tolle Performance und nominiert, genauso wie Royao, der zum zweiten Mal schon nominiert wurde. Und auf, von Austria-Seite ist es Lucas Galvao. Das war ja, glaube ich, so ein bisschen für manche der Sündenbock der Vorsaison und, glaube ich, jetzt auch gezeigt, dass er derzeit sehr wichtig ist.
Der Held.
Ja. Aber die wo Maschine. Hält Stefan?
Ja.
Zum Tippspiel dann damit, oder?
Ja, warte. Ja. 27,7 ist das Durchschnittsalter der Austria gewesen. Okay. Ja. Nur, dass ich heute nicht so schlecht vorbereitet war wie die letzten Wochen.
Okay, passt.
So, jetzt Held, Tippspiel, aber Tippspiel. Nur noch knapper Held.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Ja, da ist. Sag mal, der Held derzeit ist der Mattes, weil der führt nicht und liegt auf Platz 1, 44 Punkte. Und, aber er ist von einem Trio wieder verfolgt mit jeweils 41 Punkten, der Leonardo, der Jens und der Wickerl. Und dann auf Platz 5 ist es Nudelsieb, 68, der jetzt auch den Tippspieltag-Sieg geholt hat bei diesem XXL-Wochenende, sage ich jetzt mal, mit 7 Partien am vierten Tippspieltag, hat 19 Punkte eingefahren. Genau, danach haben Rapidler vor live 37 Punkte. Violettling, liebe Grüße, war ja einer der großen Gewinner beim Euro-No-Go-Tippspiel, auch 37 Punkte. Genau, und ja, zum Beispiel der Frank, unser FR10, ist ziemlich abgerutscht diesmal, nur 9 Punkte gemacht. Und jetzt noch auf Rang 11. Stefan, bis wir uns beide findet, müssen wir ein bisschen suchen. Ja. Wobei man
aber dich, ich komme zuerst.
Ich wollte sagen, wobei man dich noch schneller findet wie mich. Und zwar hast du diesmal 4 Punkte nur gemacht und hältst bei 29 Punkten. Ich habe immerhin 7 Punkte gemacht und halte bei 22 Punkten. Das heißt, diese 7 Punkte, die ich diesmal gemacht habe, trennen mich immer noch von dir.
Ja.
Also so schaut es derzeit hier aus. Und es gibt aber noch ein paar weitere Partien jetzt im August. Und jetzt am nächsten Wochenende sind es deren 5 und die werden wir jetzt tippen, bevor es dann eben im Monatsabschluss dann genau abgeschlossen wird dann mit nächsten Donnerstag und Freitag, wenn dann Rapid zum Rückspiel gegen Braga antritt und freitags dann hoffentlich wahrscheinlich wieder Regionalliga Ost bzw. Liga 2 ist, sofern die, jetzt weiß ich nicht, noch nicht auswendig, nicht wieder beide am Samstag spielen, wie es jetzt diese Woche der Fall ist.
Genau.
Aber wir beginnen jetzt mit unseren Tipps und zwar am 22.08. 21.30 Uhr haben wir das Hinspiel zwischen Braga und Rapid, Stefan.
Rapid wird historisches schaffen und erstmal in Portugal treffen. 2-1.
2-1, sagt der Stefan. Und das wäre eigentlich auch mein Tipp. Ich trage jetzt mal 2-1 ein und schauen wir, ob ich es noch ändere.
Ja, passt.
Dann haben wir am Samstag um 17 Uhr das Duell zwischen Donafell und den Young Violets. Die Young Violets. Stefan, ich habe es ja schon vorangekündigt.
Ja, bitte.
Wir haben es ja schon gesagt, titelreif.
Ja.
Die Young Violets bis jetzt ungeschlagen in der Regionalliga Ost, 7 Punkte aus 3 Partien. Irgendwie für dich auch in diesen Bereich titelreif einzuordnen und ist da vielleicht was im Busch in Sachen Wiederaufstieg in Liga 2?
Nein, da spiele ich jetzt ein bisschen Markus, ja, und muss vorsichtig sein, weil die Young Violets haben in der letzten Saison auch so gut begonnen, wo ich schon gesagt habe, um gegen die zu gewinnen, da muss schon einiges passieren. Und dann kam doch die Ernüchterung und eigentlich ein normaler Saisonverlauf, würde ich sagen, der ja schon eher positiv war. Deswegen würde ich dann noch ein bisschen abwarten und schauen, wie sich das so entwickelt. Aber bis jetzt sehr cool.
Gut, und zu deinem Tipp, Donnerfeld, Young Violets?
0-3.
Gut, okay, passt.
Warum? Warum lachst du jetzt
ja,
so?
Naja, so Understatement, aber 3-0 gewinnst schon locker da.
Ja, wenn sie die ersten 5 Runden gewinnen, dann sage ich okay. Oder die ersten 5 Runden nicht verlieren und weiterhin kein Tor bekommen. Sie haben noch kein Tor bekommen in dieser Saison. Das ist ja alles super, ja? Mhm.
Okay, dann sage ich mal, ja, dass auch Historisches passiert und sie schon ein Tor kassieren und es geht aus 1-1.
Huh.
Dann haben wir ebenfalls am Samstag, aber 3 Stunden später, Rapid 2 gegen Voitsberg. Und auch da könnte man jetzt mal ganz kurz einwerfen, titelreif. Aber ich glaube, das wäre extrem vermessen, nach dem Titel in der Regionalliga Ost jetzt dann auch einen in Liga 2 irgendwo in Aussicht zu stellen. Aber als Aufsteiger und immer noch mit natürlich ziemlich jungen Mannschaft, gerade für Liga 2, bis jetzt toll gestartet mit 7 Punkten Rapid 2. Und wenn man so weitermacht, jo, natürlich wäre man dann in irgendeinen Sphären, aber ich glaube, jeder wäre schon extrem zufrieden, wenn man eben im gesicherten Mittelfeld landet und nicht wie eigentlich in den vorigen zweitliga Jahren immer dann noch um den Klassenverbleib zittern muss. Aber ich glaube, man kann diesen Flow mitnehmen und schiebe jetzt einfach meinen Tipp schon vorne raus und sage, man gewinnt zu Hause 2-0.
Genau, und ich sage auch, ich sage, ihr werdet den ersten Schritt ins gesicherte Mittelfeld machen und spielt es 1-1.
Gut, passt. Und dann am Sonntag, wie von schon uns kurz erwähnt, die beiden Kampfmannschaften wieder im Einsatz, jeweils um 17 Uhr. Neuerlich zunächst die Austria gegen den LASK. Und wenn du magst, darfst du natürlich dann gleich noch kurz deine Gegneranalyse vom LASK da einfließen lassen.
Ja, also ich tippe auf ein schon gewohntes, von mir gewohntes in den letzten Runden 3-1. Und hoffe natürlich auch auf einen Sieg. Es wird kein Honigschlecken gegen den LASK zu spielen. Es ist eine sehr starke Mannschaft, haben sich gut verstärkt. In der letzten Runde haben sie knapp gegen Salzburg verloren, waren meiner Meinung nach ebenbürtig. Eine unglückliche Niederlage und gegen Salzburg, das sind, haltet dir die Augen zu, die Ohren zu, nicht die Augen kannst du auch zuhalten, aber vor allem die Ohren zu, Markus, sind meiner Meinung nach die beste Mannschaft in der Liga derzeit und an denen wird in der Saison wahrscheinlich wieder wenig Weg vorbeiführen oder nur einen Schleichweg vorbeiführen. LASK ist mehr schlecht als recht, dann trotzdem in die Saison gestartet, nach dem Sieg in der ersten Runde gegen Hartberg kam dann die Niederlage gegen Altach, die überraschende Niederlage gegen Altach. Die Altacher hatten nur 20% Ballbesitz in dem Spiel und konnten den LASK schlagen und dann eben jetzt zum Schluss die Niederlage gegen Salzburg. Das heißt, sollte die Austria gegen den LASK gewinnen, dann ist der Trainer Darasch schon ordentlich unter Druck, meiner Meinung nach, und einer der ersten Ablösekandidaten in der Liga. Andererseits, wenn der LASK gegen die Austria gewinnt, dann gilt das natürlich auch für Trainer Helm bei der Austria und trägt nichts zur Ruhe im Verein bei. Bin gespannt, was es wird. Und LASK spielt übrigens Donnerstag Europa League Quali gegen Steaua Bukarest, die jetzt nicht mehr Steaua Bukarest heißen, sondern anders heißen.
FCSB.
Wie?
FCSB.
FCSB, genau. Und das heißt, das könnte auch vielleicht ein bisschen für die Austria sprechen, wenn das am Donnerstag eine knappe Geschichte wird, dass da ein bisschen geschont wird. Und schauen wir mal, was es wird. Ich hoffe auf einen Austria-Sieg. Realistischerweise wird es ein Unentschieden, aber ich sage trotzdem 3-1 und alles ist gut.
Okay. Ich sehe auch 4 Tore und sage 2-2.
Okay, ja, mit dem könnte ich auch leben übrigens.
Okay. Und dann zum Abschluss heißt es Blau-Weiß-Linz gegen Rapid.
Ja, möchtest du mir vorher deine Gegneranalyse geben, dass ich dann meinen Tipp dementsprechend...
Das mache ich da gleich im Nachgang.
Das ist aber gemein. Aber ja, ich bin es ja gewohnt von dir. 2 zu 2.
So bin ich halt. Okay. Ich sage 1-2.
Okay.
Gut, ja, weil zunächst mal noch etwas zu Braga von meiner Warte aus. Und zwar haben die
Warte,
bis. Ja.
schließen wir mal das Tippspiel ab. Hier ist der Jingle.
Der No-Go-Tipp
der Woche. Und jetzt kannst du sprechen, auch wenn das ein bisschen schier ist, dass ich den Lask schon drinnen gemacht habe, aber ja. Macht
ja
nichts.
Ja, gut. Wir sind ja für schierig auch bekannt, oder?
Ja. Vor allem ich.
Quick and dirty. Ja, und zwar bis jetzt gab es 6 Pflichtspiele in dieser Saison und davon wurde noch keines verloren. Das trotz allem war es dann irgendwie überraschend, dass nach den ersten 4 Partien schon der Trainer hat gehen müssen und ein alter Bekannter zurückgeholt wurde. Aber zunächst einmal gab es in der zweiten Quali-Runde gegen Maccabi Petah Tikwa ein 2:0 zu Heim. Zu Hause. Und auswärts dann sogar ein 5:0, das heißt mit einem Total Score von 7:0 ganz, ganz locker aufgestiegen. Dagegen muss man sich zu Hause gegen Servette mit einem 0:0 begnügen. Ebenfalls auch nur ein 1:1 gab es zum Start der portugiesischen Liga gegen Estrela Amadora. Und dann aber zuletzt 2 extrem wichtige Auswärtssiege, zunächst in Genf, wo man sich mit 2:1 durchsetzen konnte und damit eben den Weg auch ins Europa League Playoff gefunden hat. Und am zweiten Spieltag in der portugiesischen Liga gab es einen 1:0 Erfolg bei Boavista Porto. Genau, in diesen beiden Matches gab es schon relativ starke Unterschiede in der Startelf. Also bei Servette hat man doch einen ziemlich erfahrenen Kader am Start gehabt. Da hat man ein Durchschnittsalter von 27,6 gehabt und in Porto war es dann nur ein Startalter von 24,8. Das heißt, einige Umstellungen, allein schon, denke mal, im Tor, wo man dann mit Hornicek statt Mateusz an den Start gebracht hat, sind halt gute 10 Jahre Unterschied. Und dann, wenn man halt auch noch einen extrem erfahrenen und auch Mann wie João Moutinho, der mit 37 Jahre hat, rausnimmt und dem der Pause gönnt, dann macht es halt schon, hat es schon gewisse Konsequenzen. Moutinho bei Sporting groß geworden, dann nachher für Porto gespielt, für Monaco gespielt, in Wolverhampton gespielt, sehr erfahrener Denker und Lenker dort im Mittelfeld. Dann hat man dann an seiner Seite eigentlich noch einen Vitor Carvalho mit 27 Jahren, auch schon in einem guten und erfahrenen Fußballalter. Mit Mateusz im Tor einen 32-jährigen portugiesisch-brasilianischen Goalie, der auch schon seine Erfahrungen gemacht hat und ein erfahrener Mann eben ist. Niakite in der Innenverteidigung zusammen mit RMB. Und auf Außen ist ein Marin und ein Gomez weiter zu erwarten. Und im Zentralmittelfeld neben Moutinho ist eigentlich einer der wertvollsten Spieler im Kader mit Rodrigo Salazar. Ist einer, der argentinischen und spanischen Pass hat. Und dann gibt es eben links außen einen Brummer, der zum Beispiel auch schon bei Leipzig war. Ich glaube, dort seinen Marktwert ziemlich reduziert hatte. Aber wirklich schon große Vereine in seiner Vita stehen hat, wie eben danach Eindhoven, war schon in zahlreichen Top-Ligen unterwegs und hat da hier und da wirklich für Aufsehen gesorgt. Aber ich glaube, ich gerade dann vor seiner jüngsten Zeit dann bei Fenerbahce dann einiges an, Entschuldigung, Galatasaray war es, Fenerbahce war früher, war es dann, dass er da sich wieder aus diesem Loch rausgekämpft hat, war schon bei Real Sociedad in der spanischen Liga aktiv und, glaube ich, schon einiges an Erfahrung gesammelt und mit Sicherheit über außen auch wieder ein Mann, den man auf dem Zettel haben muss. Der andere dann ist Roger, extremes Juwel, der wahrscheinlich aber eher nur als erster Wechsel mit in Frage kommt, 18 Jahre jung und jetzt schon einen Marktwert von 10 Millionen Euro. Und der Kapitän Ricardo Horta, der mit dem höchsten Marktwert von knapp 15 Millionen. Dann an vorderster Front hat jetzt am Wochenende Fernandes gespielt, dann auch den 1:0-Siegestreffer gemacht. Aber es ist prinzipiell doch eher mit einem anderen Stürmer in der Startelf zu rechnen. Und zwar hat nicht dann auch in den wichtigsten Matches eigentlich immer, müsste ich ihn nur noch finden, Entschuldigung. Sie sind mir hier gerade verloren gegangen, genau. Amine El-Ouazani gespielt. Und zwar ist es ein Ägypter, also er hat Ägypten, marokkanische und französische Staatsbürgerschaft. Und da war es eben zum Beispiel auch der gegen Servette einen Treffer erzielen konnte, einen ganz wichtigen. Und glaube ich, der noch so ein bisschen im Kommen ist, weil sein Marktwert immerhin nur 2 Millionen, aber ich glaube, das ist einer, der sich dort noch toll entwickeln kann und vielleicht wieder einer so Mann wird, der für viel Geld verkauft werden könnte. Genau, dann, was ich schon zum Trainer gesagt habe, da ist eben jetzt Daniel Sousa, der nur 41 Tage im Amt war und wie gesagt nur 4 Pflichtspiele gemacht hat, dabei einen Schnitt von 2 Punkten erreichen konnte, was also alles andere als schlecht war. Er wurde trotzdem ersetzt durch Carlos Carvajal, ebenfalls Portugiese, der schon wirklich auch extrem viele Station auf seiner Vita stehen hat, bei Braga schon Trainer war in der Saison 2006-2007 für 13 Partien und dann eine wesentlich längere Amtszeit noch hatte, 2020 bis 2022 mit 104 Spielen und damals einen Schnitt von 1,87 Punkte. Hat bis jetzt eben nur 2 Partien bis jetzt gemacht, die konnte er beide gewinnen, aber das war ja, soweit ich mich erinnern kann, beim Wiesler-Trainer genauso. Und dann kam Rapid. Und von meiner Sicht wäre es natürlich schön, wenn es dann jetzt ähnlich wieder die Serie reißt und der Schnitt wesentlich schlechter wird, wie es da gegen die Krakauer der Fall war.
Blau-Weiß-Linz?
Jo, Blau-Weiß-Linz.
Vielleicht ein bisschen kürzer, weil wir sind schon bei 1:05.
Jo, mache ich jetzt mal dann nur ganz kurz die direkten Vergleiche der jüngeren Zeit, also die 2000er Jahre. Es gab 2 Vergleiche im Pokal, die konnte Rapid jeweils auswerten, einmal mit 2:1, einmal mit 4:0 gewinnen. Und in der Vorsaison eben gab es die beiden Duelle in der Liga, Rapid jeweils mit 2:0 Siegen, auswärts mit einem klaren, überzeugenden 5:0 zu Hause. Dann gab es immerhin noch ein 1:0, aber gewonnen ist gewonnen. Und ähnlich erhofft man es jetzt. Was es noch zu Braga zu sagen gibt, jetzt wo ich gerade bei den Toren bin und war, in den bisherigen 8 Partien nur 6 Partien waren es ja, nur 2 Gegentore kassiert, aber auch Rapid bis jetzt in 8 Pflichtspielen nur 3 Gegentore hinnehmen müssen.
Genau, meisterreif, titelreif.
Titelreif, so schaut's aus.
Titelreif, ja.
Ja, titelreif, auch wenn sie jetzt nicht spielen, wir wollen es doch wirklich nicht unerwähnt lassen, Stefan, auch die Austria Frauen bis jetzt stark gestartet.
Ja, 2 Spiele, 2 Siege und den ersten Sieg gegen die Vienna 3:0 und jetzt auch gegen die Sturm Graz Frauen 2:1 gewonnen, auswärts in Graz. Das ist ja ein Spielfeld, was den Damen nicht gelegen ist und auch titelreif, würde ich sagen, oder? Nach 2 Runden mit 6 Punkten, Punkte gleich an der Tabellenspitze mit den Frauen aus St. Pölten, das ist doch schon mal eine Ansage. Das hat Rapid zum Beispiel nicht geschafft, die waren gleich in der 2. Runde im Rückstand zu Salzburg.
So sieht's aus.
So und geht Meisterschaft, Markus.
Und man muss eben auch sagen, mit der Vienna und Sturm 2 Spitzenmannschaften der vorigen Saison, 2-mal auswärts und man darf gespannt sein, wie es hier weitergeht. Da ist das nächste Match dann am 1. September. Und genau. Dann steigen auch die Rapid-Frauen erstmals ins, eine Woche später ist das erste Heimspiel, so rum. Ja, am 1. September steigen auch die Rapid-Frauen ein und dann werden eben auch die beiden Frauenteams erstmalig gemeinsam im No-Go-Tippspiel getippt werden.
Ich das bin mal gespannt.
Wie und wo findet Stefan?
Unter kicktipp.at/no-go, das hätten eigentlich, das ist noch schon rein, heute sind wir ja wirklich komplett durcheinander, weil wir uns beide so in Rage geredet haben. Du in die Meisterrage und ich in die Frustrage.
Ja. Aber Meisterrage dann eben bei den Austria Frauen vielleicht, die auf uns zukommt. Wir werden sehen, ob hier St. Pölten aufzuhalten ist. Du glaubst nicht, dass St. zum Beispiel Salzburg in der Männerliga aufzuhalten sein wird. Wir werden schauen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Halten euch auf dem Laufenden und sagen auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr so lange unser Gelaber zugehört habt.
Danke für eure Geduld. Habt eine schöne Woche. Pfiat euch, Baba.
Ciao, ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.